Wichsen, du Penner! Hey! Hey, setz dich hin, Rolfes, du Wichser! Hör auf da drüben, du Penner!
Herrlich. Kleiner Ausschnitt von Sven Ulreich beim Kracher am letzten Samstag zwischen Leverkusen und Bayern.
Ja, aber er hat recht, oder? Sitz mal endlich ab, da mein Sieg.
Ja, gut, jetzt gibt es das erste Intro. So, neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zweikampf. Schön, bist du da, Gutzi.
Ja, schön, darf ich noch da sein. Du bist jetzt plötzlich da, der das ganze Radiostudio bedient und so. Ich habe das Gefühl, ich werde langsam ein bisschen wegrationalisiert aus diesem Podcast.
Schrittweise entmündigt.
Irgendwann heisst der Podcast Einkampf mit Nick Dömer. Ja. Aber schön, schön bin ich noch dabei. Hoi.
Ich dachte, jetzt muss mal ein bisschen neuer Flow in die Geschichte kommen.
Oh ja.
Hast, komm, ich bleibe noch schnell bei meinem Einspieler. Hast du den Kracher geschaut zwischen den Leverkusen und Bayern?
Ja, nicht live. Ich hatte selber einen Match.
Okay, hast du wenigstens gewonnen?
Ja, wir haben gewonnen. Irgendwie ist mir der Match
aber schnell vergessen.
Ja. Nein, wir haben gewonnen. 3-0.
Ja, gratulieren.
Ja, von dort her ist es gut gewesen. Es war eigentlich ein Match, den wir. Also, man kann man schon gewinnen, aber 3-0 klingt souveräner, als es glaube ich eigentlich war. Aber um das geht es, glaube ich, nicht. Es geht eher um Ulreich, beziehungsweise um Bayern. Und Leverkusen, das ist ziemlich schon wieder lange her gefühlt.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe mehr erwartet, aber Leverkusen kann offensichtlich defensiv Fußball. Ich war schon überrascht über die Dynamik des Spiels.
Ja, auch ein bisschen mutlos vielleicht. Aber also ich habe recht viel Kritik gegeben an der Spielweise von Leverkusen. Irgendwo durch ist es aber vielleicht in dem Moment das Richtige, dass man einfach dann sagt, okay, komm. Schauen wir, dass wir nicht verlieren. Aber es ist eigentlich ein Match, wo Leverkusen, wenn es sich dumm läuft, halt schon auch verlieren. Weil ich glaube, es sind 0,1 Expected Goals. Und die Schweiz hat 1. Also, es ist schon sehr, sehr mehr Goal geschossen, als eigentlich aus diesem Match rausschauen.
Ich finde es so geil im Vorfeld. So, ja, hast du dich erinnert an die geilen Spiele, die sie sich letzte Saison geliefert haben? Und mit so Schlagabtausch und eine Offensivszene nach der anderen. Und jetzt, voller Erwartungen, sind wir am Samstag zusammen mit den Jungs vor den Beamer gehockt und haben uns den Match gegeben. Ja, und dann hast du einfach Einbahnfußball gesehen von Bayern aufs Leverkusen-Goal.
Ja, Leverkusen hat einfach gespielt wie Union Berlin.
Ja, das stimmt. Aber am anderen gefällt es, darum hat er auch getroffen.
Ihm gefällt es garantiert, ja.
Aber geil, Pavlovic, Lecco mio, was für eine Kiste das war.
Die war nicht so schlecht, ja.
Also von dem her gesehen, immerhin in diesen zwei Momenten, sind beide Kisten geil gewesen. Also. Ja, und am Schluss noch die Szene ist ja eigentlich noch erst zwei, drei Tage später auftaucht vom Ulreich. Aber ich finde es irgendwie noch geil. Ich meine, klar, jetzt wird wahrscheinlich wieder gebüßt oder so.
Wie gespielt, habe ich mitbekommen.
Ja, komm.
Gespielt und büßt wahrscheinlich auch, aber sicher für ein Spiel gespielt, glaube
ich. Weißt du, das Ding ist ja so, ich meine, jetzt haben das einfach mal die Mikrofone, die ja dort sind ja überall am Spielfeldrand positioniert, glaube ich, weil das gehört ja so ein bisschen zu diesen modernen Aufnahmemöglichkeiten. Aber jetzt ist das mal aufgeschnappt worden. Und dummerweise hat es noch, oder ein Fan hat es halt gefilmt, oder? Darum hat man es ja gehört. Aber wenn man wahrscheinlich all das, was auf diesen Mikrofonen dort am Spielfeldrand sonst noch so aufgenommen wird, wenn man all das würde ausspielen, glaube ich, ja, ist ja wahrscheinlich ganz normal. Verhalten eigentlich, oder? Es ist ja logisch, dass es ein bisschen vulgär auf der Spielerbank zu und her geht.
Ja, es ist natürlich nicht überraschend, aber es geht ja bei diesem ganzen Thema grundsätzlich, auch was du am Schiri sagst und so, es geht immer um die Aussenwirkung. Auf dem Platz kannst du zum Schiedsrichter gehen, wenn du immer nur in den Ton sagst, sorry, aber Schiedsrichter, du bist einfach blind, dann kommst du keine rote Karte rüber auf diesem Niveau. Also wirklich nicht. Aber wenn du mit den Armen ruderst und machst und tust, dann ist die Chance grösser, dass er dir eine Karte gibt. Oder? Und ich glaube, das ist in dem Fall halt auch ein bisschen das. In dem Fall haben es halt Zuschauer mitbekommen, was er rauslässt. Und es ist eben noch ganz so viral und so. Es ist völlig logisch, dass das irgendwie
Konsequenzen hat. Es ist ja, oder? Weil ja, jeder weiss, dass es nein, wird es geflucht, um die, es wird ja, Gegner beleidigt, es wird viel Trash-Talk betrieben.
Es geht um die Wirkung, was im ganzen Stadion hat, im Sinne von auch, was die Stimmung angeht. Wenn natürlich Spieler, es geht ja auch darum, darum sollte man ja auch nicht irgendwie Fans provozieren und so. Es geht ja genau um so Themen, auch, dass du nachher das ganze Stadion irgendwie in eine Stimmung reinbringst und dann nachher das Spiel wieder hitziger wird, aggressiver wird und so weiter und so fort. Und wenn du ruhig zum Schiedsrichter gehst und ihn beleidigst, dann hat das für den ganzen Match sonst keinen Einfluss. Mhm. Sondern es ist zwischen dir und dem Schiedsrichter. Und dann geht er vielleicht eher weniger etwas. Dann einfach, hey, reiss dich zusammen und shoot einfach Fußball. Und dann ist das gewesen. Aber wenn du natürlich dann mit den Armen Ruder ist es Ruder?
Nein, ja, gestikulieren halt
ja,
so.
Ja. Dann hat es natürlich einen Einfluss, wo dann nachher auch in der Fankurve pfeift und plötzlich irgendwie der ganze Schiedsrichter aus. Die Spieler werden aggressiver oder beide Mannschaften werden aggressiver und. Dann wird das Spiel anders und das Spiel, also der Schiedsrichter, dem seine Aufgabe ist ja nicht einfach per se die Leute zu bestrafen, weil er es lustig findet, sondern er muss das Spiel leiten. Und das hat dann halt auch mit dem zu tun.
Mm. Aber eben, wir müssen es nicht vormachen. Das wird während einem durchschnittlichen Spiel wird 100-mal geflucht. Gegner werden beleidigt. Vielleicht jetzt nicht immer als Wichser, aber sicher auch ab und zu mal. Weiß nicht, hast du am Samstag auch deinen Gegenspieler als Wichser?
Ich musste gerade an diesen Match denken. Ich habe ihn auch darum ein bisschen verdrängt, weil ich bin sehr, sehr, sehr festhässig geworden auf meinen Gegenspieler. Weil er hat mich homophob beleidigt. Und ich habe einfach gesagt, hey, look, du kannst mich Arschloch nennen, das ist mir egal. Aber wenn du mich hure Schwuchtel nennst, bin ich einfach so, du beleidigst mega viele Menschen mit einer sexuellen Orientierung, die für dich nicht okay ist. Hast
du mir alles in dieser Länge auf dem Spielfeld erklärt.
Ich habe ihm gesagt, bist du ein homophobes Arschloch? Und er okay. Sagt, ja, dann bin ich halt homophob. Und ich so, ja. Ja. So, in dem Stil. Und nachher hat er gefunden, ja, wenn du nachher bei der Garderobe noch schlägeln. Und ich so, ja, gegen dich habe ich keine Angst. In dem Stil. Also ein richtig schöner Trash-Talk, wie sich das gehört im Amateurfußball. Aber dort bin ich wirklich aus dem Grund viel hässiger, weil wenn man mich einfach beleidigt hat, habe ich gefunden, ja, ist mir eigentlich gleich, was du sagst. Aber das hat mich mega gestört und ich habe wirklich wieder mal festgestellt, wie homophob der Fußball eben immer noch ist. Und ich finde es schrecklich, ja, dass so Leute dort rumlaufen und so quatschen sollen.
Da klingt wieder Abgründe auf.
Ja, jetzt bin ich da abgedingset. Aber,
ja, aber um das geht es ja genau. Also, aber wir müssen es ja nicht vormachen. Du sagst ja, es ist einfach normaler Amateur-Trash-Talk.
Nein, es ist im ganzen Fußball. Ja, logisch.
Wir eigentlich
nein,
nicht
viel niveauvoller zu hergehen. Ich glaube auch nicht, ja.
Also, ich meine, du merkst es ja auch, zum Teil gibt es ja immer noch die Geschichte, wer in du aus Luzern solltest du ja kennen, oder? Ich glaube, dort mit Marius Müller
mal irgendetwas war. Genau, ich sage, Verteidigung gegen Schulverteidigung.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja dann, ja, eben, mal geht jetzt etwas wieder an die Öffentlichkeit, oder? Aber ja, meistens wird es nicht viel besser sein. Auch wenn, klar, jetzt so kann man sagen, oh, es war ein Einzelfall gewesen bei Marius Müller, aber ich bin mir sicher da.
Nein, es ist kein Einzelfall. Ich habe das damals müssen für die Zeitung sogar kommentieren, den Fall Marius Müller. Und ich habe geschrieben, also wer im Fußball unterwegs ist, ist überhaupt nicht überrascht über so eine Äußerung und ist auch überhaupt nicht schockiert von so einer Äußerung. Es ist einfach extrem homophob, immer noch. Vor allem im Männerfußball. Frauenfußball ist das, glaube ich, weniger der Fall. Aber auch die sagen sich nicht nette Worte, das ist einfach nicht homophob. Aber nett sind sie auch dort nicht zueinander.
Ja, du bist ja ab und zu auch bei den Frauen an dem Match, oder? Also hast du schon mal mitbekommen, dass es ein bisschen ruppiger zu und her geht?
Ich mag mich mal bei einem Match rein, aber es ist schon lange her. Es spricht vielleicht auch nicht für mich, dass man jetzt irgendwie das in sich kommt, aber ich habe mal im Match vom FC Zürich damals einen aktuellen Nationalspieler, der jetzt Basel spielt, man kann sich glaube ausrechnen, vielleicht welche, wo dann auch ihre Gegenspielerin voll beleidigt hat. Und das ist mega gut gehört. Also, ja.
Und es hat das ist eine einfach Karte ein Pech bei den Frauen, so. Wenn das Stadion nicht irgendwie mega voll ist oder so, dann hörst du noch viel besser.
Genau. Und ich bin auch viel bei den Nazi-Spielen, da kommst du nicht mit über, oder? Aber so wie der Liga, dort hört man es dann halt schon vielleicht ein bisschen eher. Genau. Aber eben darum finde ich auch so ein bisschen, dass es wieder auch heuchler ist, wenn man immer sagt, ja, es ist viel fairer im Frauenfußball. Ich glaube fast nicht. Also, ja. Es ist Fußball.
Das ist echt krass. Ich bin vor zwei Wochen wieder mal in Nyon gsi an einem Spiel.
Oh, das und ist dein Lieblingsplatz, gell?
Ja, inzwischen ist es ein richtiger Lieblingsplatz.
Ich war immer noch nie da. Wir müssen mal ein Ausflug machen.
Es hat hart Stau irgendwo um den Genfersee herum. Und es sind, glaube ich, alle Leute einfach zu spät an den Match gekommen, inklusive mir. Wir sind irgendwie 10 Minuten zu spät gekommen.
Nein, ich nicht.
Ja, und wir sind verdammt früh abgefahren. Wir sind 4 Stunden vor dem Match abgefahren oder so und sind gleich nicht pünktlich angekommen.
Ah, das aber ist das ist mühsam.
Alle Jahrelfans sind auch zu spät gekommen. Und da bist du halt effektiv einfach mal ins Stadion eingelaufen und es sind vielleicht 300 Nasen in diesem Stadion gewesen. Also in jeder Regionalliga hat es mehr Leute wie bei Nyon an einem durchschnittlichen Challenge-League-Spiel.
Gut, aber da sind wahrscheinlich auch Heimfans auch noch zu spät gekommen, oder?
Also Fans, sie haben so eine...
Oder Heimzuschauer.
Ja, die kommen ja dort aus der Region Nyon, nehme ich an. Die sind ja wahrscheinlich nicht betroffen gewesen. Also es ist schon noch ein bisschen, weißt du, so... Richtung Autobahn oder so. Irgendwo
dort. So, okay.
Anyway, auf jeden Fall, warum ich das jetzt erzähle, ist halt, eben, es ist dann so krass, wenn dann eigentlich erwartest, ah ja, es ist ein Profifußball, gehst du so ein Spiel und nachher hast du so eine Kulisse, wie wenn du in den Dorfverein gehst und dann hörst du ja wirklich auch alles auf dem Feld. Also jeder Schrei, jeder Trash-Talk, nimmst alles wahr. Es war wirklich eine spezielle Kulisse gewesen.
Ja. Jetzt sind wir abgeschlagen.
Aber kommen wir noch schnell zu einem Fazit. Also einfach zum Festhalten, Trash Talk grundsätzlich okay, gehört dazu. Das hat man jetzt auch nicht aus meiner Sicht völlig... ja, weiß auch nicht. Also der Ulreich muss jetzt keine 4 Spiele sperren oder so.
Das ist
ein
nicht.
Oder so. Aber eigentlich ist es auch heuchlerisch, weil passieren tut es eh und eigentlich akzeptiert ja jeder auch, dass es irgendwo durch einfach auch... Trash Talk gehört zum Sport dazu, passiert überall, muss man jetzt nicht überbewerten. Solange es, eben, es gibt immer eine gewisse Grenze, finde ich, durch das angesprochen, homophobe Arschlöcher braucht es nicht auf dem Fußballplatz.
Absolut. Rassistische und sexistische, ja, zudem natürlich auch nicht. Ja, ich finde jetzt beim Ulreich, finde ich es nochmal ein bisschen, also mal, ich bin grundsätzlich bei dir, ich weiss einfach nicht, und ich, also irgendwie, ich weiss nicht, ob es für ihn oder gegen ihn spricht, dass er auf der Ersatzbank so fest drinnen ist, als wäre er auch auf dem Feld. Ich weiss es irgendwie nicht. Irgendwo durchsiehst du, okay, der leidet ja voll mit. Aber irgendwie denkst du, also, Kollege, also ich verstehe, dass die auf dem Platz vielleicht noch ein bisschen aggressiver sind, aber du bist neben dem Platz, du bist auf der Bank, du hast echt gar keinen Grund, da jetzt irgendwie so zu tun. Aber ich weiss es nicht.
Vor allem geil, dass er den Rolf so beleidigt, wo ja irgendwie, was ist der, Sportchef oder so? Also, ich meine... Ja, naja, könnte ja, weißt du, irgendein Spieler oder der Trainer, aber wieso geht er auf den Rolf?
Ja gut, er hat halt gegen den noch geshootet wahrscheinlich, gell?
Ja, das stimmt.
Also von dort her, er schaut ihn wahrscheinlich jetzt nicht als Höchsttier an, sagt einfach, ja, der Tobi wegen den habe ich schon geshootet, das soll jetzt nicht so tun. Ja, keine Ahnung, aber es ist lustig. Also irgendwie, und ich, Ulreich, seine Karriere finde ich auch ein bisschen lustig. Also, das ist ja ein Jahr, ist er noch beim HSV gewesen, das ist wieder zu Bayern auf die Bank. Finde ich besser.
Für immer Bänkli wären wir bei Bayern München.
Ja, aber der ist, ich meine, der ist bei Stuttgart damals Stammgoalie gewesen, oder? Und der hat er gefunden, er ging jetzt lieber auf die Bank, für immer bei Bayern. Dafür hat er wahrscheinlich ein paar gute Kerne in der Garage.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Hey, gut, machen wir noch einen Themenwechsel. Wir haben noch kleine Nachträge bekommen zu der letzten Folge, wo wir ja uns ausgiebig über Luzern und St. Gallen und die Rivalität geschwätzt haben. Ich habe es mega cool gefunden. Wir haben zahlreiche Inputs bekommen zu dieser Rivalität. Ich muss schnell eine vorlesen, die ich sehr gut gefunden habe. Heute zusammen wollte noch ein paar Zeilen zu eurer letzten Ausgabe loswerden. Die Fans von St. Gallen und Luzern kamen lange Zeit gut miteinander aus. Man feierte beispielsweise den Sieg vor dem St. Galler Meistertitel gemeinsam auf der Almend oder die St. Galler den Cup-Sieg mit dem FCL-Nachwuchs im Wankdorf 1998. Irgendwann in den Nullerjahren wurde dann in Luzern ein Bus voller St. Gallen-Fans von FCL-Anhängern angegriffen. Was und ob dies der Auslöser war, weiß ich nicht, aber seit damals nahm es seinen Lauf. Der Hass der Luzerner auf St. Gallen wuchs, während in St. Gallen der FCL über Jahre kaum jemanden interessierte. Die vielseitig heraufbeschworene Rivalität zwischen St. Gallen und Luzern war lange eine einseitige Angelegenheit, aber wie es halt schon zu Schulzeiten war, wenn dich jemand ständig provoziert und nervt, geht er dir irgendwann auf den Sack. GC war und ist aktuell noch immer der meistgehasste Club in St. Gallen. Aber vor allem bei jüngeren Fans dürfte mittlerweile die Abneigung gegenüber Luzern grösser sein. Grossartig.
Sehr spannend, sehr spannend. Ja, natürlich sind die bösen Luzerner die Schuld, das ist klar.
Also quasi, es ist mega einseitig, nur Luzern.
Das ist mega einseitig. Ich glaube, wahrscheinlich stimmt es ein bisschen, dass die Abneigung zu Luzern jetzt im Moment grösser gegenüber St. Gallen ist es umgekehrt, oder beziehungsweise vielleicht bei den Älteren, weil ich habe auch so ein bisschen Meldung bekommen, aber ich habe ja Verwandte in der Ostschweiz und so, und dort hat es eher so geheißen, hey, am meisten gehasst wird eigentlich immer noch GC. Und für Luzern ist es, glaube ich, schon so, dass St. Gallen jetzt das Schlimmste ist. Sicher bei den Fans. Und ja, ich habe dann auch noch so ein bisschen mit Leuten darüber geredet und so. Und ich finde das schon auch noch, schon auch noch interessant, dass irgendwie. Früher sollte es sogar so gewesen sein, dass die St. Galler Fans, wenn die Luzerner Fans ins Stadion gekommen sind, dass es eine Standing Ovation gegeben hat für die Luzerner Fans. Weil das ist, glaube ich, so Ende 80er, eben die, die Meister geworden sind, Luzerner. Und die haben so ein bisschen als beste Fans in der Schweiz geholt. Und die St. Galler haben das wie gefeiert und sie sind wie gut rausgekommen zusammen. Also sie haben das wie so einander eigentlich, herzlich willkommen geheißen. Und eben, wo St. Galler Meister wurde, hat das Luzern auch easy gefunden und so. Und darum ist eigentlich, wenn man das anschaut, schon ein bisschen schade, dass jetzt die zwei Clubs, die eigentlich, ja, es sind ja eigentlich beides coole Clubs. Ich weiss, ich will wieder anzünden. Bist du ja letztes Mal wieder anzündet worden, als ich auf die Almend gekommen bin, hat es auch wieder geheißen, hey, du hast mal viel zu positiv über St. Gallen geredet im Podcast. Ich so, ja, komm, aber, ja, aber man muss offenbar mit dem Luzern-Dialekt, muss man offenbar St. Gallen blöd finden. Ist aber wirklich dumm, wenn meine Verwandtschaft aus der Ostschweiz ist, aber ja.
Ich frage mich einfach, ob der, ein bisschen von St. Gallen Seite, ob der Hass gegen GC wirklich immer noch grösser ist als gegen Luzern. Weil irgendwo muss man ja auch sagen, gut, klar, GC hat immer noch einen recht stabilen Auswärtsblock am X, der dort mitreist. Aber sonst ist man ja, sage ich jetzt mal, fantechnisch dem
GC-Verein
schon überlegen und auch sportlich.
Genau.
Also da ist der FCL viel mehr auf Augenhöhe oder viel mehr der direkte Konkurrent wie jetzt GC.
Es ist viel vergleichbarer Club, oder? Also ich war am Spiel zwischen GC und St. Gallen Ende letzte Saison. Und St. Gallen hat beim GC-Heimspiel, ich glaube, minimal die grössere Kurve gehabt als GC. Und das sagt ja dann schon etwas aus. Also weißt du, so, es ist schon, ja, es ist natürlich schon überhand. Natürlich, aber dort, also ich meine, es war eine super Stimmung und so. Aber ich hatte jetzt von dieser Rivalität oder von diesem Hass oder irgendetwas habe ich jetzt dort zum Beispiel gar nicht gespürt. Aber vielleicht bin ich auch zu wenig involviert, emotional gewesen, dass ich das so festgestellt habe. Aber ich habe jetzt irgendwie, bei Luzern St. Gallen habe ich das Gefühl mehr, eben beide haben auch Lied gegeneinander und so weiter. Also klar, das klassische Lied, wo alle Deutsch-Schweizer Fußballfans über GC singen, das hat natürlich St. Gallen schon gesungen. Das ist klar, aber sonst, ja.
Ich finde es allgemein lustig, oder GC war schon einfach ein Güppli-Verein gewesen, oder immer noch, oder nein, vor allem gewesen, oder in den 0er Jahren, in den 90er Jahren, in den 80er Jahren. So. Ja. Ich weiss jetzt nicht, ob man das. Gut, ja, okay, dass man das so ein bisschen zum Feindbild kann erklären kann. Kann ich noch nachvollziehen?
Es ist so Eat the Rich-Style, oder? So, yeah, die blöden Reichen, die immer Meister werden. Mal verstehe ich schon, dass das so ein bisschen. Ein Feindbild ist. Und ich glaube, wir sind ja auch noch mehr in dieser Zeit aufgewachsen, wo das so war. Also das kleine Bub, wo ich GC auch blöd gefunden, das weiß ich noch. Jetzt ist mir GC eigentlich egal. Aber dort war es schon so ein bisschen so, ja, aber nein, das GC, wo immer Meister
wurde. Weil sie erfolgreich waren, oder 0-4 genau. Sind noch Meister wurden.
Ja, logisch, ja, logisch. Aber das ist so, wie heutzutage wird Bayern nicht gerne in Deutschland. Das ist echt das Phänomen. Und das hast du eher, irgendwann ist das eher zu Basel gewandert. Und jetzt weiss ich gar nicht, wo es ist in der Schweiz. Weil IBE kann man einfach nicht hassen. Also ja. Ich weiss nicht, wie viele es gibt, die IBE hassen. Ich glaube, IBE hat definitiv kein Herzfeind. IBE ist einfach auch allen ein bisschen egal.
Ja, das stimmt. Mit Bern hat wirklich einfach... Wer will schon Stress mit Berner haben?
Das ist, so, das ist egal,
völlig unnötig.
Ja, die können da gar keinen Stress haben. Das ist irgendwie...
Es ist aber so, ich finde es auch so, wenn Thuner mit den Aarauer so ein bisschen... Ja. Da gibt es auch immer wieder so ein bisschen... Ja, es ist nicht richtiger Hass, man neckt sich halt ein bisschen. Und, aber es klingt halt auch einfach immer, wenn es da «Oh, Rauer! Arschlöcher!» Wenn es da... so, es, auf Berndeutsch klingt einfach alles ein bisschen halb so wild, weißt du? Es ist irgendwie so...
Ah, es ist gemein. Ja.
Ja, ist es... Ich finde es nicht mal gemein, es ist einfach... Keine Ahnung.
Ja, aber sie probieren es zu provozieren und du findest es einfach nur zum
Ja, Lachen. Gut, ich bin ja auch nicht in den Fans, ich bin jetzt auch nicht triggered. Ich glaube, es hat sicher auch schon gelangt, damit es mal irgendwie eine kleine Auseinandersetzung geht oder so, aber ja, ich finde einfach, Berndeutsch ist irgendwie...
Ist es der Dialekt oder gibt es auch noch
es
andere?
Ist irgendwie so?
Aber ich glaube, IB ist eben zum Beispiel nicht nur der Dialekt, glaube ich. Ich glaube, es ist ja der ganze Club, der irgendwie so wie...
Aber ist Berner Mentalität nicht auch so ein bisschen...
Ja.
Aua.
Ja, vielleicht.
Wieso willst du jetzt ausstressen? Also.
Vielleicht. Ja, ich finde das im Fall... Wir können jetzt auch bei diesem IBE-Team, aber die IBE, ich glaube, dort haben wir schon noch zu diskutieren, oder? In diesen Tagen.
Aber wenn wir nicht hier schon unsere neue Rubrik einläuten, dann können wir auf sieben Thema.
Also, du musst mir die Rubrik noch okay. erklären, weißt du?
Wir überraschen unsere Hörerinnen und Hörer wieder mal. Ich wollte schnell zum St. Gallen Thema abschließen. Ein Take, den ich noch bekommen habe aus einer Aarauer-Ecke, die Person ist absolut überzeugt davon, dass die Rivalität zwischen St. Gallen und Luzern grösser geworden ist, als sich Aarau abgemeldet hat, also so 2010. Weil dann hat beiden ein Feindbild gefehlt, ergo sind sie nachher natürlich noch extremer aufeinander quasi los. Und er sagt nicht, dass es die Rivalität vorher nicht geht zwischen St. Gallen und Luzern, aber einfach, es war vorher so ein Dreierpack gewesen und jetzt ist halt Aarau weg und entsprechend hat sich dann mehr konzentriert einfach auf St. Gallen und Luzern.
Ja, Aarau hat auch schon immer das Gefühl gehabt, es sei der Nabel von der Schweiz.
Es gibt keinen Beweis für das, aber er hat gemeint, wir können einfach so anschauen, seit wann es quasi Bosch so richtig abgeht zwischen Luzern und St. Gallen und da kann man schon sagen, seit 2010 ist da ein bisschen mehr Schwung in die Rivalität reingekommen und darum ist kann man den Take so stehen lassen? Aus Aarauer Sicht natürlich. Ja, wir werden natürlich auch noch ein bisschen.
Ja, ich bin der Wern und der grossen Fußballschweiz mitspielen. Genau. Das ist, aber wir sind ja immerhin im Göpp weiter. Wir sind dort gegen Etoile Gagouche gefordert. Also, das ist die ganz grosse
Bühne. Ich hoffe einfach, dass irgendein im Verlauf dieser Kampagne noch zum Duell Aarau St. Gallen kommt.
Also, Aarau Luzern haben wir schon gehabt.
Das haben wir schon gehabt. Das ist durch. Ich hoffe einfach nicht, dass sie jetzt gegen Etoile Gagouche ausscheidet. Das wäre bitter. Also, neue Rubrik. Und zwar, ich würde mit dir gerne so die Schlagzeilen von der Woche durchgehen, weil wir sind ja im Podcast, wir kommen immer erst so ein bisschen Ende Woche, mal am Mittwoch, mal am Donnerstag so. Aber wir sammeln da mal ein bisschen Schlagzeilen, diskutieren die und werden sicher jetzt auch durch das auf eBay drauf sprechen. Ich glaube, wir starten dann gerade mit den ersten Schlagzeilen, die ich rausgelesen habe zu eBay. Und zwar ist die Schlagzeile auf dem Newsportal Blue gsi. Kennst du neuerdings sehr gut. Und zwar schreiben sie: IB-Trainer Rahmen unter Druck, Reif, Quote, du hast das Gefühl, die Reise ist zu Ende. Du hast auch einleitend den Lied dazu. Am Dienstag geht IB in Barcelona mit 0:5 unter. Die Art und Weise, wie die Pleite zustande kommt, stimmt nachdenklich. Die Blue-Sport-Experten Marcel Reifenblad und Petic glauben, dass IB-Coach Patrick Rahmen angezählt ist. Surprise.
Mhm. Und wie funktioniert jetzt das jetzt Ganze? Also tun wir eine Schlagzeile und dann einen Take dazu. Aha, okay. Gut, aber ich check noch nicht ganz, was das eine Rubrik ist. Ich meine, das ist das, was wir eigentlich immer machen, nur dass wir nicht Schlagzeilen
vorgelesen. Es ist strukturierter.
Aber,
ich würde jetzt mit dir gerne diskutieren.
Ja.
Nicht, ob das eine gute Schlagzeile ist oder ob es dich noch ein bisschen besser hätte sollen machen. Hey. Wir haben Respekt vor allen anderen Medienschaffenden und erhoffen, dass das umgekehrt auch so der Fall ist. Aber es geht mehr darum, ist er denn angezählt? Was ist der Take? Ich meine, IB ist sicher in der Krise, so kann man festhalten.
IB ist definitiv in der Krise. Ich finde schon auch ein bisschen, ich meine, 11. ein Sieg bis jetzt in dieser Saison. Ich glaube, 8 Matches gespielt in der Meisterschaft. In der Champions League ist man jetzt mit einem Goalverhältnis von 0:8, also -8, das Goalverhältnis ist man letzte in der 36. Tabelle der Champions League. Ich glaube, es gibt nicht viele Argumente, die jetzt mega dafür sprechen, dass man muss sagen, wow, es ist super, dass IB läuft. Das ist extrem bedenklich, muss man sagen, wie sich IB präsentiert. Ich finde, hey, voll okay, dass wir in der Champions League zweimal verloren haben gegen zwei sehr, sehr starke Teams mit Aston Villa und Barcelona, ist klar. Aber die Art und Weise, wie man die Match verliert, das ist das, was einem zu denken geht. Ich meine, gegen Barca kommt man 3 Standard gegen Goal über, wo man jetzt auch muss sagen, okay, natürlich haben die geile Standardschützen, aber es ist jetzt nicht die ganz grosse Stärke eigentlich von Barca. Und vor allem die Art und Weise, wie man das Spiel hineingeht. Man ist eigentlich so ein Spiel hineingegangen, wie Leverkusen gegen Bayern ins Spiel hineingegangen ist. Relativ mutlos, relativ defensiv und aber auch nicht fähig, überhaupt zu reagieren oder Nadelstich zu setzen. Klar, man hat 2-3 Chancen, aber im Endeffekt war man schon sehr, sehr passiv gewesen und man hat auch nachher, wie man geredet hat, also der Lauper im Interview, glaube nach dem Match zum Beispiel, hat es eher so gewirkt, so ja, man hat gewusst, was man eh verliert, da kommen wir halt mal hin. Und statt dass man irgendwie Kraft aus dem ausschöpft, dass wir die Champions League erleben, was ja etwas mega, mega geil ist und ein Highlight ist für den ganzen Club, für die Fans sowieso, aber auch für die Spieler. Für die Fans zum Beispiel, ich glaube, die haben einen neuen Auswärtsrekord aufgestellt. Ich weiß nicht, wie viele Berner das in Barcelona waren, aber so viel wie noch nie ein Auswärtsspiel, europäisch zumindest, hat es geheissen. Oder sicher recht neu an dieser Marke. Und statt dass man aus dem Kraft ausschöpft und dort dann irgendwie sagt, okay, look, hey, wir haben zwar gegen Barcelona gespielt und wir haben zwar verloren, aber wir haben vielleicht 1-0 verloren und einen heroischen Kampf gehabt und haben einen coolen Match gespielt, kommt man halt einfach 5-0 auf die Kappen rüber und man hat absolut keine Chance. Kommt Gegengoal per Standard zu überschießen als Eigengoal und alles mögliche. Und dann ist natürlich schon so, dass man sicher kein gutes Gefühl mitnimmt. Und das ist halt in der Meisterschaft auch, wo man sogar gegen GC daheim verliert. Wo man, also GC macht es momentan gar nicht mehr so schlecht, muss man sagen. Aber für IB natürlich weiter weg von den eigenen Erwartungen. Und dann ist immer der Erste, der gefordert ist, natürlich der Trainer, zumal es dort eine Veränderung gibt. Ich aber, also, ich weiss nicht genau, wo das Problem ist in diesem Team. Aber es gibt sicher irgendein Problem, sonst wird man nicht so auftreten. Und dann ist klar, dass der Trainer eben der ist, der angezählt ist. Ich persönlich würde es mir eigentlich mega fest hoffen, dass der Patrick Kramer es schafft, irgendwie das Ganze umzureissen, weil ich glaube, er ist ein guter Trainer. Ich glaube, eigentlich genau für das Problem, das jetzt drum ist, ich habe das Gefühl, es ist ein mentales Problem. Ich meine, schau mal die Mannschaft an. Also, die müsste in der Schweiz immer noch bei den Besten sein. Also, eben, ich meine, was hast du gehabt? Das Mittelfeld ist Lauper, Imeri, Ugrinic, Fure Iten und so. Klar, sind alle ein bisschen außer Form, aber ja, eigentlich ist es immer noch das Beste, wie der Super League rumläuft. So, jetzt habe ich lang geredet, sorry.
Ja, es sind auch verschiedene Sachen, oder? Ich glaube, man muss die Champions League sicher auch ein bisschen ausklammern, wobei eben jetzt, dass sie 3 Standard-Goal bekommen haben, wie du schon gesagt hast, deutet schon darauf hin, dass das Problem ein bisschen tiefer, tiefer sitzt.
Aber ich finde, Champions League kann man schon ausklammern im Sinne von, was die Resultate angeht. Dass man jetzt nicht Letzten ist, ist völlig egal. Ich
Barca kann schon 0-5 verlieren, aber die Frage ist halt, wie, oder? Also,
genau, und es ist halt irgendwie so ängstlich, so... Ja, und es gibt jetzt nichts, wo du ausnimmst und sagst, wow, das gibt uns jetzt Mut. Also,
das Problem ist, wenn du... Jetzt schaust mal die ganze... Schaust mal, seit der Rahmen bei IB ist, wenn die Auslegeordnung machst, oder? Dann kommst du eigentlich auf 2 Spiele, die gut waren. Das waren die beiden Spiele gegen Gala. Wieso waren sie gut? Gala ist relativ hoch angelaufen, IBE können Umschaltfußball spielen, sich auf die defensiven Aufgaben konzentrieren und sicher auch dann noch einen Gegner gehabt, der einfach horrend verteidigt hat. Also desaströs zum Teil. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert, oder? Einfach so ein bisschen der Umschalt-Power-Fußball, wo der Rahmen ja auch schon bei Vinti sehr gut umgesetzt hat, oder? Das Problem ist einfach, den Fußball kannst du nicht spielen im Meisterschaftsalltag. Das klingt bisher einfach komplett nicht, gegen keinen Gegner. Also ich habe sonst in der Liga kein gutes IB-Spiel gesehen. Im Göpp übrigens auch nicht. Da haben sie ja zuletzt sich abgemüht gegen Wöwe, also ein Promotion-League-Verein, was 4-3 am Ende gestanden ist oder so. Aber also, es ist wirklich... ich glaube, es ist sicher auch taktischer Natur, was nicht greift momentan, wo er nicht die richtigen Hebel findet. Und ich habe einfach das Gefühl, ja, die Mannschaft ist verunsichert. Sonst würdest du jetzt auch nicht 3 so einfache Gegengol bekommen gegen Barcelona nach Standards. Und ich bin nicht ganz sicher, ob IB die Geduld hat. Es ist ein Verein mit grossen Ansprüchen, zum Rahmen jetzt noch weiss wie viele Wochen zu geben. Oder? Und der Druck, der wird wahrscheinlich sich auch jetzt langsam auswirken. Man wird mit den Spielern reden. Irgendeinmal kommen Zweifel auf, ob der Rahmen die Mannschaft noch erreicht. Oder? Das sind ja so die üblichen Spiele. Und ich habe schon das Gefühl, es nimmt so langsam, aber wie möglich die Dynamik. Also, seien wir ehrlich, wenn er am Wochenende nicht gönnt gegen Basel, ich glaube, dann könnte es rebeln.
Das ist durchaus möglich, ja. Und ich finde es noch wichtig, du hast jetzt das Taktische angesprochen, bin ich voll bei dir. Ich glaube, es ist eben nicht nur ein taktisches, sondern es ist auch irgendwo durch ein mentales Problem, das in dieser Mannschaft steckt, weil die Spieler, die sind alle völlig außer Form. Und das, also das sieht man an Cam so gut wie an Malik Gamaka, wo einfach, hey, das ist eine super Innenverteidiger, aber auch jeder Match momentan verschuldet er ein Goal und zum Teil ja wirklich Slapstick-artig, wie gestern Villa dort, wo er noch den Rückpass von David Vollmann spielt. Und da kommt es dann für mich dann schon noch dazu, man hat sich bei IB auch noch ein weiteres Problem selber auf, da im Team innen, das natürlich auch für Unruhe wird sorgen, und zwar das auf der Goalie-Position. Man hat den Marvin Keller zurückgeholt. Marvin Keller ist vielleicht das grösste Goalie-Talent in der Schweiz. Der muss spielen. Der hat bei Winterthur eine super Saison gehabt, unter dem Patrick Kramen. Und der sagt man, okay, dann holen wir wieder zurück zu IB. Und gleichzeitig hat man David Vobamos, man tut mit ihm den Vertrag bis 2027 verlängern. Und nachher macht man das Thema auf, indem dass man jetzt im Champions League spielt, zu Barcelona sagt, komm, tun wir den Keller ins Goal. Das verunsichert im Endeffekt wahrscheinlich beide, also sicher der Vobamos. Und der Vobamos ist eigentlich einer von den wenigen Leader, die das Team hat, wo eigentlich das Team auch als Leader braucht. Der Keller ist ein sensationell guter Goalie, vielleicht sogar auch der bessere Goalie. Wahrscheinlich ein bisschen der talentierter Goalie. Aber dort, ich habe das Gefühl, das löst einfach wieder eine Unruhe auf. Und es ist sehr, sehr selber gemacht. Das ist wie nicht nötig gewesen. Klar ist es gut, wenn man zwei gute Goalies hat, aber vielleicht sind sie ein bisschen zu gut. Also beide sind eigentlich zu gut, um auf der Bank zu sein. Und das Problem hat man ja eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen gehabt mit dem Rai Choppi, der auch ein bisschen zu gut war als Ersatzgoalie. Und dann hat man phasenweise dann auf ihn gesetzt. Nachher der Vobamos ist dann von der Verletzung zurückgekommen. Am Anfang auf der Bank. Irgendwann ist er ein bisschen Nummer 1 geworden. Jetzt hat man wieder irgendwie das Spiel. Und ich habe das Gefühl, das bringt halt eine gewisse Unruhe in eine Mannschaft, die sowieso schon Unruhe hat und viel unzufriedene Spieler. Und ich frage mich dann zum Beispiel auch, ich meine, Meshak Elia, was ist mit dem eigentlich genau los? Wieso ist jetzt irgendwie nur noch Ersatzspieler? Also es sind einfach so viele hausgemachte Themen, wo man sich irgendwie ein bisschen fragt. Letzte Saison ist er, glaube ich, sogar noch als bester Spieler in der Superliga ausgezeichnet worden, oder? Und jetzt ist er irgendwie nicht mehr mal genug gut für die Startelf vom Tabellenelf. Natürlich ist es vom Kader her keine Tabellenelf, aber es ist schon irgendwie komisch.
Ja, es ist wirklich speziell, weil sie haben so lange jetzt im Griff gehabt, über so viele Jahre, und man hat irgendwie immer einen klaren Plan gesehen bei IB oder irgendwie, ja.
Es erinnert viel an die Saison unter dem David Wagner.
Ja, das stimmt. Aber das hätte man ja dann auch korrigieren, weißt du? Also, das ist halt.
Ja, aber wie hat man es korrigiert? Indem man den Trainer ausgewechselt hat und dann ist es langsam wieder besser geworden.
Ja, genau. Ja,
und eben, aber ich wollte nicht sagen, dass es jetzt in dem Fall die gleiche Situation ist und dass man muss machen, aber es liegt. Also es ist nicht weit davon entfernt, dass man sagt, okay, man wechselt halt wieder den Trainer, weil es erinnert viel an das.
Man muss ja sagen, beim Wagner war die Mannschaft dann schon noch einiges gestandener gewesen, oder? Also die Namen, die man damals noch hatte, das sind schon viel mehr Leader-Typen gewesen. Das ist sicher etwas, wo jetzt IB auch gerade noch nicht zwingend in die Karte fällt. Dass der Kader halt irgendwo durch jetzt auch langsam so ein bisschen in Umbruch gekommen ist und es einfach halt, ja, neue IB-Identifikationsfiguren braucht. Und da, ja, da fehlt jetzt auch gerade zum Zentrum und so. Oder der Ugrinic kommt langsam, aber der muss ja auch noch so ein bisschen Medien. Ja, also der ist ja auch noch jung und kommt langsam ins Rollen. Aber ich glaube,
der braucht
so, um den Leader in diesem Zentrum zu ziehen. Ja,
er könnte auch jetzt schon sein. Habe ich immer das Gefühl.
Aber lass mich es anders formulieren. Ich meine einfach so eine IB-Identifikationsfigur. Ich glaube, für das braucht er noch so ein, zwei Saison.
Identifikationsfigur bin ich voll bei dir. Leader im Team sollte er eigentlich in meinen Augen schon sein. So jung ist er dann
auch. Aber ist er nicht mega ein Ruhiger? Also weißt du, das habe ich schon ein paar Mal gehört, also charakterlich und so.
Ja, aber das ist
der, wo in der Garderobe laut wird. So.
Glaube ich auch nicht, ja. Und ich glaube, der Sandro Lauper ist ein bisschen das gleiche Spiel, weil er sollte eigentlich der Chef im Mittelfeld innen sein bei IB. Aber der Sandro Lauper ist ja auch ein sehr... Wie will man das bezeichnen?
Dann haben sie offenbar niemanden, der auf den Tisch kann klopfen kann.
Ja, aber der, was am ehesten kann, ist für mich klar der Vobamos, ja. Der Goalie. Und darum bin ich halt auch dort, dass ich sage, hey, ich habe das Gefühl, in dieser Phase hast du vielleicht lieber ein bisschen weniger talentiert Goalie. Also ist es weniger talentiert. Ich glaube, der Vobamos ist auch genug talentiert.
Ja, aber, und vor allem, aber, man kann darüber diskutieren. Ich glaube, Keller sicher vom Potenzial hat den Goalie, wo mehr zuzutrauen ist oder die grösste Karriere wird machen, aber der Vobamos verhebt ja für die Super League. Das hat er schon mehrfach
gesehen. Genau, das ist der Punkt. Und ich bin dort, man hat sich wie einfach selber ein Problem geschaffen. Dem, wieso hat man nicht irgendeinen klassischen Ersatz-Goalie den gehabt, wo man gemerkt hat, Rai Choppi hat keine Lust mehr auf die Rolle. Dann holt man halt einen, wo man sagt, hey, schau, ich weiß doch nicht, es gibt ja ganz viele von denen, die so eine klassische Ersatzgoalie-Karriere machen, die aber voll okay sind, wie es irgendwie ein Vasovasic zu Luzern macht, wo super ist für das Team, aber wo auch keine Ansprüche stellt und dann irgendwie das Gefühl hat, er müsse jetzt irgendwie da im Goal stehen oder so, aber gleichzeitig pusht und hilft und macht und tut. Und ich glaube, also so jemand wäre vielleicht in dieser Rolle dann am Team hilfreicher als ein Marvin Keller, der ein super grosses Goalie-Talent ist und einfach spielen muss. Mhm. Und ich verstehe den Patrick Kramer auch, der ihn letztes Jahr im Goal hatte, Marvin Keller, und finde, hey, eigentlich ist das ein super Goalie, der müsste eigentlich spielen. Also du machst aber eben noch einen Feld, der Football muss wieder auf den Platz. Und du hast dort eh schon ein bisschen das Problem, in dem, dass Benito schon wieder verletzt ist, leider, wo eigentlich der Leithammel könnte sein, dem Team inne. Er wäre natürlich absolut so ein Leader-Typ. Ich glaube, den Kamera kenne ich jetzt zu wenig, so vom Charakter her. Aber ich weiss jetzt auch nicht, wer denn da ist, der das Team so kann, anführen kann. Man hat das Gefühl nicht, so wie es wirkt. Und dann fehlt es schon ein bisschen. Eben, der Lauper ist sehr ein Lieber. Der Eiten ist zum Beispiel eigentlich auch, also ist auch einfach ein mega Lieber. Also weißt du, es ist ja alles gut und recht, aber es ist keiner, der auf den Tisch klopft, oder? Mm. Und ja,
ja, der Eiten spielt natürlich auch nicht regelmäßig.
Das kommt dann so, noch glaube, dazu, ja.
Die Position dann einzunehmen.
Müsste ja natürlich immer spielen,
klar. Benito ist jetzt schon wieder verletzt, oder? Also das sind halt alles so Sachen, das hilft dann auch nicht, oder? Ja, sicher kann man, ja, ich glaube, wenn die finanziellen Möglichkeiten von IBX ist, kann man schon auch fragen, hey, wieso haben wir nicht im Sommer einfach nochmal zentral einen geholt, wo das Heft in die Hand kann nehmen, wo die Mannschaft kann, ja, irgendwo durch auch mitziehen. Und das ist noch nicht gelungen. Das muss sich Steve von Bergen muss sich das ankreiden lassen, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, können wir glaube zum Fazit. Ich glaube, der Rahmen kennt die Situationen. Eben, wir haben auch schon darüber geschwätzt, in Aare hat er das mal recht gut können meistern. Ich glaube einfach, in Aare hat er die Zeit bekommen, in Bern wird er sie nicht bekommen. Darum gehe ich davon aus, dass es dass sich IB nach einem neuen Trainer wird umschauen wird in den nächsten paar Wochen.
Könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich hoffe es wirklich nicht für den Patty Rahmen. Aber es könnte schon sein. Vielleicht auch noch, wenn wir eben schon bei der Personalplanung sind von den Berner Young Boys. Also man hat sehr viel Geld in die Hand genommen für den Darian Mahlesch. Und man muss sagen, ja, also in der Champions League spielt er absolut keine Rolle. In der Meisterschaft hat er jetzt ein paar Mal gespielt. 50% von der Zeit schon in der Startelf. 0 Goal, 2 Vorlagen. Gleichzeitig hat man den Donat Rudani. Natürlich sind wir dort vielleicht ein bisschen biased, wenn wir mit ihm auch schon podcastet haben und ihn einen guten Typ findet. Aber gleichzeitig hat man den zu Luzern abgegeben. Und man hat das unter anderem abgegeben, weil man weiss, okay, der Rudani und der Mahlesch sind sehr ähnliche Spielertypen. Man kann wie nur einen von beiden wie wählen. Und der Rudani ist beim FC Luzern Gold wert. Und da merkst du dann schon ein bisschen, okay, das, also, ja, eben, da fragt man sich halt damals ob der Personalplanung. Aber natürlich, im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen, ja, jetzt sehen wir, der Rudani ist besser als der Mahlesch. Wahrscheinlich, wenn man den Mahlesch zu Luzern gegeben hat und der Rudani behalten hat, dann würde der Mahlesch jetzt zu Luzern funktionieren, der Rudani bei ihm nicht. Also, es ist am Anfang ein bisschen, ist natürlich am Anfang schwierig. Aber eben, momentan geht es wie nicht so auf, was man für Transfers tätigt.
Ja, Rudani ist eh spannend. Ich habe das ja schon etwa die ein bisschen kritisiert, weil ich gefunden habe, hey, lasst doch den Bub einfach spielen und gebt dem mal eine Chance. Und dann haben die Berner Fans aber dann zum Teil auch so gefunden, ja, der hat ja sicher immer die Vorbereitung mit IB gemacht und sich dann offenbar nie für mich können empfehlen. Ja, jetzt sieht man bei Luzern, was er für ein Potenzial hat. Ich mag es mega gönnen, ist ein ganz feiner Mensch. Und ich glaube, ich bin auch voll bei dir. Also ich bin überzeugt, er hätte jetzt in dieser Phase von IB können sehr, sehr wertvoll sein. Aber auf mich hat er niemand hören wollen.
Ja, weißt du, es gibt auch schon seine Gründe, dass du jetzt nicht in der Entscheidungsträger bei IBE bist. Vielleicht sehen wir auch nicht alles rein, aber es wirkt schon ein bisschen so, dass man Fragezeichen
hat. Ich finde, er hat einfach nie eine faire Chance bekommen bei IBE, um sich wirklich in die Rolle reinzudrängen. Bei Mario Frick hat sie ihm gegeben jetzt bei Luzern und siehe da, es sieht gut aus. Hey, ich weiß nicht, wenn wir jedes Thema jetzt natürlich in die Schlagzeilen so lange
besprechen. Ja, aber
sprechen,
das ist ein Problem,
dann,
ja.
Dann schaffen wir vielleicht heute nur 2-3, aber das ist ja auch okay. Dann picken wir jetzt einfach die spannendsten anderen oder raus.
Ja, das kann man sicher auch so machen. Also man muss jetzt nicht in das Thema. Ich habe auch noch 2-3 reingetan in das Google Docs, die jetzt nicht zwingend, also die müssen jetzt gar nicht sein.
Ich wollte einen Switch machen, und zwar die nächste Schlagzeile. Dank Rückkehrer und Flammendesign. So viele Trikots hat der FC Basel noch nie verkauft. Also ich lese jetzt schon wieder ein ganzes Lied vor, aber so grundsätzlich zusammengefasst, also sie haben 13'000 von der neuen Kollektion haben sie bisher verkauft. Mhm. Absoluter Rekord. Das liegt natürlich nur an der Flamme. Nein.
Es liegt einfach am Shaqiri. Übrigens noch spannend, wenn du weiter runterscrollst in diesem ganzen Ding, das heisst von wegen hochgelobt die FCB-Offensive gegen Luzern, haben sie absolut keinen Stich, kein Shaqiri und Co. Das zeigt vielleicht auch noch ein bisschen Sportliche dazu. Aber wenn wir beim Flammendesign bleiben, du bist ja ein ganz grosser Fan von diesem Flammendesign gewesen. Ich bin ja ein ganz grosser Kritiker von diesem Design. Ich habe übrigens auch schon ein Feedback bekommen, dass du absolut keinen Geschmack hast. Dass es absolut schrecklich sei, das Trikot. Da habe ich natürlich nur können zustimmen, dass du keinen Geschmack hast. Aber ja, nein, aber ich meine, im Endeffekt natürlich, also dass der Shaqiri viel Trikot wird verkaufen wird, das ist ja wie, das liegt ja auch ein bisschen auf der Hand. Ja, ich sage, finanziell, ich hoffe, dass die Trikotverkäufe das reinbringen, weil ob es sportlich dann das reinbringt, was du ausgegeben hast, weiss ich nicht. Also dass der Beweis ist der Shaq leider im Moment definitiv noch schuldig geblieben, und ich glaube schon allein, seine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als er ausgewechselt wird gegen den FC Luzern, sein Blick war so à la «Hey, nein, ernsthaft, du willst mich auswechseln?» Sicher nicht, oder? Nach 60 Minuten. Ich habe noch keinen gescheiten Pass gespielt. Hast du den Freistoß gesehen, wo er irgendwo hingespielt hat? Mhm. Also natürlich, wenn auch ein Missverständnis klar und so, aber wirklich so, dann merkst du, okay, sein Selbstverständnis ist definitiv nicht, dass er halt dann ausgewechselt werden kann, wenn er mal schlecht spielt. Ja, ich glaube, dort stand jetzt sportlich Fragezeichen, aber dass es im Trikotverkauf aufgegangen ist, freut mich natürlich sehr für den FC Basel.
Ja, also vielleicht einfach zum, ja, also mit der Libri, da kann man ja irgendwo durch auch einfach zur Kenntnis nehmen, finde ich noch interessant, 1,3 Millionen Franken haben sie Bruttoeinnahmen allein durch das gemacht. Mhm. Also ja, wenn ich jetzt so gesehen, was zum Beispiel so Budgets sind in der Challenge League, mit 1,3 Millionen Franken hast du das halbe Spielerbudget in dieser Liga. Von dem her gesehen, sicher ein nice Zustupf für Basel. Ja, sportlich, du hast ein paar Sachen gesagt. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, wie wichtig der Bari war für die Offensive. Also, gerade zuletzt mit dem heißen Touré, gell? Der, was noch geholt haben neben dem, oder? Die zwei haben ja zusammen, kurz bevor der Shaqiri kam, wo dort Basel so eine Highlife-Phase hatte, hey, das hat ja ausgesehen. Also das war ja richtig geil gewesen. Und
hast du Touré gesagt, ja, oder Traoré?
Traoré, sorry.
Traoré. Gut, haben wir es noch richtig,
sorry,
gestellt.
Sorry, ja. Beim FC Aarau spielt ein Touré, darum vielleicht der Verwechsler. So, Traoré und der KD haben sie auch noch. Der hat das seit Lyon auch sehr gut ausgesehen, offensiv.
Ja, aber er und der Bari haben
natürlich vor als zaubernde Doppelspitze jenseits geil ausgesehen. Und ich meine, allgemein, der Bari hat ja jetzt in der Startphase, der hat ja jeden Ball, den er irgendwie einfach berührt hat, ist ja am Schluss im Netz gelandet. Und das, wenn du so einen Spieler natürlich verlierst, dann musst du schon bewusst sein, so, also, dass du das nicht gerade 1-1 mit einem Kevin Carlos auffängst. Oder dass, ich meine, der Shaqiri ist ja hoffentlich auch allen bewusst gewesen, dass jetzt er nicht gerade in die Liga reinkommt und völlig überlegen ist. Also, ich weiß nicht, aber sonst rate ich jedem mal an, mal sich MLS-Match zu Gemüte führen. Also, der Shaqiri kommt aus keiner guten Liga oder kommt jetzt aus keiner Top-Phase. So, also, es ist völlig klar, dass der jetzt auch eine gewisse Zeit wird brauchen, um da anzuzaubern. Und ja, darum, es ist jetzt nicht mega verwunderlich, ich würde aber wegen dem Basel jetzt auch nicht komplett abschreiben.
Ich kann nicht sagen, dass du sie abschreiben, überhaupt nicht. Aber also Shaqiri habe ich einfach Fragezeichen, sonst würde ich gar nicht mal unbedingt so krass. Also da habe ich das Gefühl, bei läuft momentan mehr schief als Basel, definitiv. Aber
ich tue einfach, ich mache jetzt da noch ein bisschen einen Hot-Take drin, damit das Thema noch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt bei uns am Podcast. Und zwar, ich glaube einfach nicht, dass der FC Basel auf Ewigkeiten mit Fabio Celestini glücklich wird. Es ist mir... Er hat stabilisiert, alles okay so. Mhm. Aber jetzt geht es ja auch darum, so den Next Step zu machen. Und ich bin da einfach
aber
nicht
er war
so sicher,
ja, aber er wäre ja der Trainer. Aber er wäre ja der Trainer. Also ich habe ja ihm damals nicht zugetraut, dass er die Mannschaft stabilisieren kann. Weil er ist überhaupt nicht der stabilisierende Trainer eigentlich von der Spielweise. Er setzt auf Ball, besetzt Fußball. Am liebsten würde er spielen wie der FC Barcelona. Und das ist ja nicht der Fußball, wo das ist jetzt der, wo der Club rettet und Abstiegskampf. Das ist nicht der Bruno Labbadia, oder? Sondern eben, es ist der Fabio Celestini, der eigentlich eher den Ball nehmen und aktiv spielen. Und das traue ich ihm grundsätzlich schon zu. Ich weiß nicht, ob es zu Basel funktioniert. Ich glaube, zu Basel ist es ein sehr schwieriges Unterfangen. Zum einen hast du die Erwartungshaltung, die da ist, und die ist da zu Basel. Und die ist natürlich noch mehr da, wenn du am Tag nach der Unterschrift mit deinem Supertransfer steht auf dem Balkon ab und sagt, ich will Titel gewinnen, dann hast du einfach schon mal einen Druck, wo da kreiert wird. Also nicht nur Titel gewinnen, sondern ich glaube, Meister will er werden, der Ceran. Es ist halt einfach eine Erwartungshalt, die dort rum ist. Und das andere ist, du hast sehr, sehr viele junge Spieler. Und du hast also sehr viele junge Spieler, die super viel Talent haben, aber die müssen alle noch ein entwickelt werden. Und ich glaube, für das ist er eigentlich nicht der Falsche. Es ist aber wahrscheinlich nicht ganz einfach, ein Team zu formen. So grundsätzlich, ob es jetzt aber Celestini ist oder jemand anderes. Ich glaube schon, dass Celestini eigentlich gut mit Jungen kann und die kann formen und kann weiterbringen. Aber ich glaube, es ist einfach grundsätzlich nicht ganz so einfach dort. Und dann hast du zudem noch die eigenen hausgemachten Probleme zum Teil. Klar, jetzt sag jetzt mal, bist zwei los wurden mit dem Frey und dem Lang. Aber der Chaka ist immer noch als ein kleines von diesen Problemen. Also von diesen routinierten Spielern, die aber irgendwo durch nicht hoch in der Gunst stehen bei ihm. Und vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht. Aber schlussendlich dann halt gleich in der Mannschaft ein bisschen Unruhe geht. Aber ich glaube grundsätzlich im Fall, ich traue es dem Fabio Celestini schon zu, das Team jetzt weiterzuentwickeln. Mhm. Auch mit den Spielern, die wir sind. Ich meine, die Spieler sind stark. Also eben klar, sie sind jung, sie sind unerfahren zum Teil, aber es hat schon Potenzial drin. Und wenn du einfach gesehen hast, ich meine, wir reden immer noch nur von Super League und du sagst, der Barry kannst du nicht durch den Kevin Carlos ersetzen. Wahrscheinlich nicht ganz. Der Barry hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Potenzial, kann sein und so, aber im Endeffekt...
Es sind auch unterschiedliche Spielertypen. Also der Barry geht viel mehr Tiefe wie der
genau,
Kevin
Carlos. Genau, es ist auch so unterschiedliche Spielertypen, alles drum und dran, ist klar. Aber der Kevin Carlos ist für die Superliga ein absoluter Superstürmer. Also ich meine, der hat immer da gefühlt im Alleingang gerettet letztes Jahr. Und ich glaube, darum... Also dann wird der zu Basel funktionieren. Vor allem Basel hat ja eben, die spielt jetzt momentan auch nicht um den Meistertitel mit, sondern die geht es einfach darum, einen Schritt vorwärts zu machen. Und das traue ich eigentlich schon zu mit diesen Spielern, die Celestini hat. Ich wüsste halt nicht, wenn du sagst, ja, Hot Take, er muss gehen. Es kann gut sein, dass er muss gehen. Also das ist zu Basel immer wieder mal vorgekommen, dass der Trainer muss gehen. Ich weiss einfach nicht, welcher Trainertyp würde das Team können besser machen. Das weiss ich nicht. Und eigentlich vom Trainertyp her wäre ich dann eben doch bei meiner Celestini, der gut mit den Jungen kann, der eine klare Spielphilosophie hat und eben überhaupt nicht für den Defensivfußball steht, den er am Anfang mit Basel gespielt hat. Er ist ja dort völlig über seine eigentlichen Prinzipien gegangen. Er hat gesagt, hey, schau, im Moment müssen wir einfach irgendwie versuchen, defensiv sicher zu sein. Ich meine, das hat er bei seinen vorherigen Trainerstationen hat er nie so gespielt.
Mhm. Ja, also auch nicht falsch verstehen. Ich habe nicht gesagt, er muss gehen, aber ich zweifle daran, ob ihm nochmal einen Schritt mehr kann gelingen kann. Und es hat auch vielleicht begrenzt mit seiner Fähigkeit als Trainer zu, sondern einfach halt auch mit dem Umfeld in Basel, mit dem, dass dir immer wieder Spieler wegbrechen im Sommer, wichtige Spieler. Die Lösung, weiss ich nicht, ob es für Basel eine Lösung gibt. Es müsste ein absoluter Supertrainer her, keine Ahnung, ein neuer Jürgen Klopp, ein Visionär, einer, der es einfach schafft, innerhalb von kürzester Zeit mit Enthusiasmus und mit sehr viel Feingefühl für die Spieler es irgendwie herbringt, die ganz kurze Zeit eine Mannschaft herzuformen, wo brennt für den Trainer. Und eben das spielt dann auch viele mentale Aspekte drin, oder? Dass dann jeder dass du nach grossen Veränderungen im Sommer dann sofort wieder in Fahrt findest. Und ja, ich weiss nicht. Ich glaube, das ist. Der Celestini, habe ich das Gefühl, ist keiner, wo. Ja. Ist keiner, wo so das Feuer entfacht, finde ich, nämlich von außen anders war. Aber, hey. Ich glaube.
Nein, das Feuer entfacht. Das finde ich nicht, ja. Aber der, der quasi das Spielerische weiterbringt, jetzt geht es ja nicht ums Feuer, jetzt geht es ja darum. Das Feuer entfachen ist eben der, der im Abstiegskampf kommt, und das ist der Bruno Labbadia. Jetzt geht es um den, der das Team weiterbringt, jetzt geht es um den Pep Guardiola.
Ja, aber so vom eben, Typ her. Du weißt ja, wie das läuft. Nachher, das ist wieder so, ja, dann machst du wieder einen Schritt vorwärts, dann entwickelt sich der eine Spieler und der eine Spieler, und im nächsten Sommer sind sie wieder weg.
Ja, das ist in meinen Augen das Problem, das der FC Basel seinen Transferstrategie hat, das ich seit 5 Jahren in diesem Podcast erzähle.
Das ist die einzige Lösung, dass irgendein Trainer kommt, der innerhalb von kürzester Zeit eine gigantische Euphorie kann entfachen. Wie René Weiler bisher reingekommen ist. Weißt, so
ja,
einen
gut, das stimmt. Okay, gut, da bin ich vielleicht bei dir, was das angeht. Ja, aber eben, ich glaube, es ist einfach.
Es gibt jetzt auch keinen Schweizer Trainer, der sagen kann, der könnte jetzt das. Also,
du hast es René Weiler genannt.
Ja, gut, aber der ist ja versorgt. Aber ich sehe sonst niemanden. Weißt? Also, es müsste so eine Breitenreiter-Love-Story geben.
Bo Henriksen. Bo Henriksen hat ja das jetzt auch so ein bisschen. Eine vom Typ her, so ein bisschen Feuer entfachen,
ja, genau. Wo es einfach mit dem Wort herbringt, dass die Spieler quasi von einfach viel schneller ihre PS auf den Platz bringen und nicht irgendwie 600 Spiele brauchen, bis sie auf ihr Potenzial kommen oder bis sie das System vom Trainer komplett verinnerlicht haben, sondern einfach, dass der Trainer das Feuer entfachen mit guten Ansprachen, mit viel Feinspür. Ich glaube, das, mit dem kannst du zum Teil wirklich das überbrücken, dass du jedem Spieler zuerst 400 Minuten Spielzeit musst können geben musst, bis du dann wirklich so ein bisschen auf dein Potenzial kommst. Sondern das, ich glaube, das kann den Vorgang beschleunigen. Darum habe ich das Gefühl, es braucht so einen Trainer, so einen, ja, einfach einen, der es über die Mentalität schafft.
Ja, ist möglich. Also ich finde ja auch, was immer spannend ist, ist eben, die Spieler beim FC Basel brauchen die alle mega lange. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Arsenal schaut mit dem Calafiori, dann bist du echt, das ist doch gar nicht der gleiche, das ist doch nicht der gleiche Mensch, der zu Basel war.
Nein.
Kannst du mir jetzt also nicht sagen, dass das der gleiche Mensch ist? Also, der hat einfach irgendeinen Zwillingsbruder auf Basel geschickt. Also,
crazy. Aber es kann so schnell. Eben, das ist ja immer wieder so. Ja, da kommen wieder neue Trainer und dann, in der Schweiz ist ja das üblich und dann wird, ja, jetzt braucht es aber Zeit, bis man das taktische System und ja, wir spielen ja jetzt ganz anders wie unter dem Vorgänger und ich brauche mindestens 4 Monate mit der Mannschaft, bis ich dann an dem und dem Punkt bin. So, ja, es gibt einfach auch sehr viele Beispiele, wie es ganz anders kann funktionieren. Wenn Breitenreiter ist beim FCZ gekommen, der FCZ war vorher nicht gut gewesen, nicht in einer guten Verfassung. Der Breitenreiter kommt und es macht Zack und er praktisch mit dem gleichen Spielermaterial legt einfach eine riesige Erfolgsgeschichte ab, Spieltag 1 her. Und, ja.
Übrigens sage ich auch, Breitenreiter vorher und nachher in seiner Karriere ist ihm das nie ein Glück, dann hat er nur annähernd.
Ja.
Aber mit dem FCZ hat es gepasst.
Ja, manchmal gibt es einfach so Geschichten, oder? Dann passt es einfach, der richtige Trainer trifft auf den richtigen Verein, in der richtigen Verfassung. Und ja, so Geschichten gibt es. Und ich glaube auch, dass es immer muss die Aufgabe sein muss, so, ja, dass von einem Sportchef das, oder von einer Clubführung, dass man das Gespür.
Das ist so schwierig.
Es ist, natürlich, es ist schwierig.
Das ist extrem schwierig.
Aber du wirst natürlich auch nicht. Ja, es gibt ja oft das Trainerkarussell, oder? Wo dann immer wieder die gleichen Namen auftauchen. Und wenn dann der mal bei dem Verein war, dann ist klar, dass er dann auch noch bei dem und bei dem landet. Also zum Beispiel Celestini, der ja jetzt auch schon gutes Paar Vereine in der Schweiz.
Aber er hat ja mal gesagt, er wird nie Trainer vom FC Basel dürfen werden.
Ja, es gibt so viele interessante Trainer. Manchmal habe ich das Gefühl, ist der Horizont. Bei den Spielern macht man inzwischen, weiß nicht, wie gross der Horizont auf. Oder? Dann geht man in die dritthöchste französische Liga scouten und in Spanien schaut man auch bis auf die vierthöchste Stufe und so weiter und so fort. Oder? Das kann man alles, das macht man alles. Aber bei den Trainern habe ich das Gefühl, wird huere oft einfach im gleichen Teich hineingefischt.
Ja, wobei ich finde schon, dass es sich ein bisschen gewandelt hat. Aber ja,
aber es ist schon langsam.
Ja, aber eben, gell, hast du immer irgendwie das Argument, ja, aber der kennt die Liga. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen als gewisser Vorteil. Die Sprache ist auch nicht zu unterschätzen. Aber ja, ich sehe den Punkt schon, ja. Aber gut, eben, ich finde den Namen so, die Sprache und so, finde ich den Namen lustig. Und so eine Hansi Flick bei Barcelona war. Und also dachte ich so, why? Also, wie redet der mit den Leuten? Aber... Ja,
was heisst eigentlich Graugänse auf Spanisch?
ja, nein, ist mein Spanisch auch nicht genug gut, um das zu übersetzen. Es ist ja,
wenn bis letztes Mal von einem Schweizer Verein überrascht wurde bei der Trainerwahl.
Bo Henriksen habe ich sehr überraschend gefunden, weil den habe ich bis dahin noch nie gehört.
Geht mir gleich.
Ich war auch bei Enrico Maaßen überrascht im FC St. Gallen. Also es hat ein Gerüchtchen Vorfall gegeben, aber ich habe es grundsätzlich auch noch nicht uninteressant gefunden, dass man...
Aber im Hintergrund vom Sportchef, was der halt so... Ja, weißt du, aus welchem Umfeld der kommt und so?
Macht es wieder mehr Sinn. Ja, ja, natürlich macht es wieder mehr Sinn, aber ich finde es trotzdem...
Ja, ja, okay. Stückchen gegangen mit dir.
Ja, was haben wir noch für Trainerwechsel gehabt? Ja, ich meine, der Patty Rahmen war natürlich nicht überraschend bei IB, das ist klar. Nope. Da haben wir ja schon vorher da diskutiert gehabt, dass es irgendwie eine Möglichkeit ist. Also das ist ja wie so... Ja, ist schwierig zu sagen, aber...
Aber eben, allein schon das. Eben, okay, Bo Henriksen hast du relativ schnell können sagen, aber es hält sich brutal in Grenzen. Also es ist etwa so kreativ wie die Auswahl von der Blue-Experten, die man
ja, aber ich meine, also zum Beispiel auch beim FCZ ist es ja nicht uninteressant, nicht in den Munis, aber der war ja quasi im Verein schon gewesen, das ist klar, aber... Ja. Ja, du sagst von der Blue-Experten, du nicht jetzt mich nicht größer zu
äußern. Nein, ich darf die Kritik machen.
Nein, also es sind ja die größten
Namen im Schweizer Fußball. Ja, ein SRF ist ja nicht besser. Es hat ja immer die gleichen.
Ja, aber ich meine, das Blue hat jetzt irgendwie diese Saison gefühlt etwa 10 neue Experten.
Ja. Aber weißt du mal so.
Alex Rea, Sutter und so.
Ja, ja. Weißt du mal so einen Bräuch auspacken oder so, wo auch wirklich inhaltlich ein bisschen etwas erzählen
kann? Ja, gut, aber
so,
das ist eine qualitative Kritik und das ist vielleicht auch die Frage, gibt es die? Ich meine, auch dort ist zum Beispiel bei diesen Experten, habe ich halt da mein kleines Gefühl, gut, der Bräuch hat dann auch noch ein bisschen Trainer gemacht und so, aber ich fände eigentlich die cool, die wirklich einfach sagen, hey, look, ich bin jetzt Experte und ich bin auch happy in dem. Und das fehlt in der Schweiz extrem. Also es sind ja alle nur, wenn sie gerade arbeitslos sind, werden sie zum Fernsehexperten.
Ja gut, mit dem kannst du allein ja nicht leben, oder, in der Schweiz.
Ja, aber das ist wahrscheinlich ein Hauptproblem, ja. Und das ist halt zum Beispiel in England oder so, hast du halt die, wo dann halt einfach, die sind einfach Fernsehexperten.
Mhm.
Und die sind dann nicht noch Trainer oder noch irgendetwas anderes, die sind einfach Fernsehexperten und das. Und der ist natürlich auch noch eine ganz andere, also dann nimmst du vielleicht auch deinen Job als Experte nochmal ein Stückchen ernster, als wenn du es einfach nur so machst, ja gut, ich kann da noch ein bisschen Cash abverdienen, während dann mich eigentlich darauf warten, dass ich irgendwo wieder Trainer werden darf. Und dann hast du natürlich auch die Problematik, wo zum Beispiel ein Lothar Matthäus oder Didi Hamann gar nicht haben, ich wollte sie nicht unbedingt als positives Beispiel nehmen, aber denen ist es scheißegal, was die Leute über sie denken. Absolut scheißegal, weil sie brauchen keinen Job. Und wenn du natürlich ein Trainer bist, wie ich sage jetzt zum Beispiel Alex Frey, und dann im Blue-Studio hockt, der will ja eigentlich wieder irgendwo einen Job. Also kann er nicht auf die Clubführung von GC einhauen, wenn er es eigentlich komisch findet, was die möchten. Vielleicht will er irgendwann wieder plötzlich irgendwann GC-Trainer. Und das ist halt die Problematik, die du dann hast. Oder? Und den Hamann und den Matthäus, denen ist es egal. Also die können die einfach rauslassen. Die können gegen Bayern 20'000 Mal schiessen. Ist doch denen gleich, sie wollen eh keinen Job dort.
Ah gut, aber Blue hat ja auch den Hamann zu einem gewissen Teil können für sich
verpflichten. Genau, ja, aber nur Champions League, oder? Ah, okay. Und dort, glaube ich, dort ist es wiederum ein bisschen egal. Also ich meine, dort kann jeder, der dort hockt, von diesen Schweizer Experten, kann in der Champions League, wenn es um Bayern geht, sagen, was er will. Weil der will wahrscheinlich eh nicht angestellt von Bayern.
Wieso schiesst eigentlich niemand von diesen Schweizer Sportsmännern oder den Ex-Trainer? Das wäre schon noch witzig so.
Ja, aber eben, irgendwo durch, es ist halt dann immer so ein bisschen, eben jetzt Hamann und Matthäus, als positives Beispiel, dann finde ich halt auch schwierig, weil es hat einfach mega oft keine Hand am Fuß. Das ist ja auch
da, aber nein, du nicht vormachen. Du musst ja also, am Schluss musst du eine bunte Mischung haben zwischen den Leuten, die ein bisschen Expertise reinbringen können, die vielleicht nicht immer das Gleiche sagen über die Vereine. Und gleichzeitig musst du auch bist ja auch ein Unterhaltungsformat. Also, ich finde immer wieder den amerikanischen Broadcast sehr lustig mit Thierry Ory, Carragher und Micah Richard.
Die haben jetzt diese Woche auch wieder etwas gehabt. Und jetzt,
die können ja wahnsinnig viel auch aus ihrer eigenen Karriere erzählen. Sie sind sehr interessante Menschen. Thierry Ory finde ich auch fachlich sehr, sehr, sehr gut.
Definitiv. Oder? Aber das ist zum Beispiel auch wieder das Beispiel. Auch. Aber das ist jetzt auch wieder das Beispiel, wo eigentlich eben Trainer sind. Aber ja.
Ja, ja. Aber eben, der hat sich halt dort gleich. Ja, aber neben den anderen zwei Vögeln ist er dann auch. Ja,
und ist das Breast-Video, das jetzt da wieder umgeschickt worden ist, war auch von dort gewesen, oder?
Ja, ich habe es glaube gar noch nicht gesehen.
Echt?
Mhm.
Ja, lustig. Sie sind einfach Kids. Ich glaube, Thierry Ory erzählt etwas von Breast und dann irgendetwas mit. Oder nein, die Moderatorin sagt etwas von Breast und nachher sagt Thierry Ory, es ist gross für Breast oder irgendwie so und die anderen verputzt. Ja, so in dem Stil. Ich glaube, die haben sich auch schon bei meinem Wankdorf ich glaube auch ein bisschen müssen verputzen. Also manchmal sind sie auch einfach ein bisschen kindisch, aber ich finde es gut.
Ist okay. Ich glaube, dass Neumann ist ein Unterhaltungsprodukt, also wenn es um die Champions League geht. Mm. Aber manchmal habe ich so ein Gefühl, wenn ich an einem Fringer zulassen zum Beispiel, oder am Laden Petric, also gut, der Fringer
ist schon nicht
Champions League Studio. Aber ja, weiß ich nicht, du hörst irgendwie immer das Gleiche. Also,
ja, aber ich finde, das sind zwei von denen, die ich eigentlich schon recht gut finde, so inhaltlich gesehen.
Mm.
Also,
okay, vielleicht ist es im Laden
Petric sowieso. Ich finde, bei Petric ist halt auch der Ding.
Den hörst du halt überall. Wenn du Sky, Premier League, siehst du nicht die ganze Zeit im
Studio. Ich glaube, er ist übrigens einer von denen, der einfach nur Experte ist.
Ja. Ja, gut, eben. Er kann dann zum Teil schon auch noch so von seiner Karriere und so gute Inputs bringen.
Was hat er letztes Mal gesagt? Er sei selber nie auf der Bank gehockt.
Ja.
Er weiss nicht, wie sich das anfühlt. Yeah.
Nein, stimmt. No, wirklich gegen den Milan Petric gehabt, ist eigentlich ein grossartiger Kicker gewesen und ist okay. Ich nehme ihn halt sehr oft wahr. Er wird gefühlt auch überall durchgereicht. So, dann nützt es sich vielleicht auch ein bisschen ab. So, aber vielleicht das beste Beispiel ist der Marcel Reif, wo auch immer wieder die Art und Weise, wie er seine Geschichten erzählt, ist ja, gefühlt immer und überall das Gleiche. Oder?
Jetzt sind wir wieder bei den Schlagzeilen gelandet.
Hey, ja, ich würde im Fall... Wir sind schon wieder... Eine letzte, nachher ist gut.
Ja, aber kurz, ist gut. Und langsam
noch
so ein bisschen zum...
Ich habe noch eine lockere zum Schluss, damit wir auch mit dem...
Mit dem Lachen raus können.
Loredana hat Brokkoli gemacht, so erklärt Karim Adeyemi seine Champions League Gala. Ja, er hat 3 Goal geschossen gegen Celtic bei dem furiosen 7-1 von Dortmund unter der Woche jetzt. Und ja, als nachher im Interview hat er es damit begründet, dass es er nicht von der Loredana
gesagt hat, meine Frau. Meine Frau hat Brokkoli gemacht. Ich habe es einfach gegoogelt und ich glaube es ja, wenn ich es also richtig verstanden habe. Aber ich habe es geil gefunden, dass er einfach so sagt, meine Frau hat Brokkoli gemacht. Mm. Und bist so, deine Frau hat doppelt so viele Follower wie du. Also, deine Frau ist doppelt so berühmt wie du. Also ja. Sag einfach, das haben wir alles, du. Wie du ist falsch. Ja. Ist ja gleich. Aber ich habe es geil gefunden, als würde man seine Frau nicht kennen. Jetzt ist einmal er mal der Star in dieser Beziehung, oder was? Also, ja. Aber
es ist
ja,
einfach lustig.
Ich finde es lustig, dass sie offenbar für ihn kocht. Ich kann mir Loredana mit dem Kochen nicht so vorstellen. Ich weiss es nicht, aber
ja, du,
wie sieht das echt aus?
Das ist, die kommt doch auch von deinem komischen Dorf hier, von Luzern. Also,
sie kommt gerade von Emmenbrück.
Emmenbrück, ja. Gut, das ist ja auch Luzern, oder?
Ja. Ja. Also.
Ich weiss nicht, vielleicht gibt es dort ein spezielles gutes Brokkoli-Rezept oder so.
Ich glaube nicht. Und schon gar nicht in Emmenbrück. Also. Du wisst jetzt nicht, ich glaube, da gibt es ja gar keinen Brokkoli. Aber
Brokkoli.
Also Maldi vielleicht schon, aber.
Brokkoli allgemein ein richtig guter. Es ist einfach ein gutes Gemüse. Also ich glaube, ich kann es schon nachvollziehen, dass beim Brokkoli der Power geht.
Ja, ich weiss es nicht. Aber also ich bin mir der Blumenkohl-Typ so grundsätzlich. Ja, aber Brokkoli ist schon okay.
Brokkoli ist schon gut.
Ja, Blumenkohl und Brokkoli ist hier mega ähnlich. Also. Aber als Kind habe ich lustigerweise Brokkoli nicht gern kann, Blumenkohl schon. Ich glaube, das war mir einfach auch im Kopf. Gewesen, weil ich habe das Gefühl, es ist eigentlich etwas gleich. Ja. Aber ja.
Aber jenseits Match von Dortmund, ich meine, hast du gesehen, die haben irgendwie expected goal, haben sie irgendwie 3, weiss nicht was, also weniger als 3,5 und schiessen 7 Rahmen. Also dann ist einfach alles, was die irgendwie offensiv angelangt hat, ist im Goal gelandet.
Wobei ich habe das Gefühl, bei den meisten Matchen, wo viel Goal passiert, ist man schon über die expected goals. Also ich weiss jetzt nicht, wo Bayern 9-2 gewonnen gegen Dynamo Zagreb. Ich weiss nicht, ob die tatsächlich 9 expected goals
gewesen sind. Nein, natürlich nicht, aber... Unter der Hälfte.
Ja, ja, also, das schon. Ja, also es sind sehr, sehr effizient gewesen, definitiv.
Ja, und sie haben ein paar Penaltys, oder?
Ja, ich habe natürlich den Match nicht wirklich gesehen, ich habe IB geschaut, aber also ich habe eine Zusammenfassung gesehen, aber ich kann nicht wirklich sagen, was dort, ja.
Hast du noch ein Brokkoli-Rezept umstudiert?
Ja, ich gehe jetzt nachher Brokkoli essen.
Ja.
Nein.
vielleicht ist das ein Geheimrezept, dass IB jetzt die Spur findet, einfach mehr Brokkoli essen.
Hey, schau, Brokkoli, nimm... Patrick Kramen, einfach nächstes Mal in die Teambesprechung machst du
so in der Garderobe mit dem Tupperware so rumlaufen und jeder ein bisschen kocht Brokkoli.
Ja, jetzt hat die fast... Das sind aber Blumenkohl-Wings. Es gibt mega geile Blumenkohl-Wings.
Okay.
Das ist so wie Chicken Wings, aber mit Blumenkohl. Mhm. Also logischerweise vegan dann. Und richtig, richtig, richtig nice. Ich weiss nicht, vielleicht kann man das mit Brokkoli auch machen. Und dann kann der Patty Rahmen vor dem Match macht der Brokkoli-Wings. Das ist vielleicht nicht mehr so gesund, wie es eigentlich wäre. Aber für hure fein. Und dann kann man das in der Teambesprechung tun wir das essen. Und dann geht man auf den Platz und dann verräumt man die Basler am Sonntag. Vielleicht funktioniert
es. Also, dann würde ich mal sagen, falls irgendjemand zulässt aus dem IB-Umfeld, nehmt euch zu Herzen, was wir euch hier empfehlen.
Ich glaube, sie sind sogar eine Ernährungsberaterin. Also die wird Brokkoli sicher auch auf die Liste tun.
Also, da hoffen wir doch, dass... dass sie schlau sind und mit Brokkoli werden sich auf den Match vorbereiten.
Ja.
Gut, sind irgendwelche letzten Worte oder soll ich jetzt so einfach mal ins Outro einspielen?
Jetzt kannst du das Outro einspielen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.